Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit 10 Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zum Podcast des Austrian Health Forums Zukunft statt Krise. Heute mit Professor Dr. Alexander Rosenkranz. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Grüß Gott.
Wir sitzen heute in Graz beisammen bei strahlendem Sonnenschein und ich freue mich, dass Sie von der Universitätsklinik für Innere Medizin des Landeskrankenhauses und Universitätsklinikums Graz zu uns gekommen sind, wo Sie Vorstand sind. Sie sind auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin, haben in Wien Medizin studiert und wurden dann von Graz abgeworben an die Medizinische Universität als Professor für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Nephrologie berufen. Ja, und heute verantworten Sie eine große Abteilung, 9 klinische Abteilungen, einen gemeinsamen Bereich mit interdisziplinärer Notfallaufnahme, Intensivstation und Tagesklinik. Und damit haben Sie ja auch die tägliche Erfahrung aus all diesen unterschiedlichen Bereichen und den vielen Schnittstellen, die Sie in Ihrem interdisziplinären Team in alle Bereiche haben. Ein großes Thema ist ja die Patient Journey oder die Reise des Patienten durch unser Gesundheitssystem. Wir alle gehen gern auf Reisen und was wir uns dort nicht wünschen, sind Staus an der Grenze und lange Wartezeiten beim Umsteigen. Aber viele Patienten berichten genau davon. Was sind denn Ihre Erfahrungen von Ihren Patienten, von Ihrer täglichen Arbeit, wie da so diese Grenzen und Umsteigestellen im System funktionieren oder auch nicht?
Natürlich muss man es vergleichen, dass unser Gesundheitssystem in den letzten Jahren, ich muss schon sagen, dramatischen Umstellungen unterworfen ist. Also es gibt diese demografische Entwicklung auf der einen Seite, dass die Patienten immer älter werden. Also das Durchschnittsalter auf einer internen Abteilung, zumindest in unserem Bereich, wenn ich letzte Woche hineingeschaut habe, in unser Computersystem ist 70 Jahre. Das heißt, da kann man sich vorstellen, dass ein hoher Anteil von Patienten auch über 75, über 80 Jahre alt ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass das Personal, das diese Patienten zu versorgen hat, immer weniger wird, weil es halt auch den demografischen Wandel in die andere Richtung geht. Das heißt, es kommen weniger Junge nach und die Babyboomer-Generation geht in Pension. Was man erkennen kann, zum Beispiel in meinem Fach, dass die Patienten tatsächlich älter werden, auch in meinem Fach, das ist die Nephrologie, also da geht es um die Nieren. Und da sieht man, dass die Patienten signifikant älter oder später an die Dialyse kommen. Also die kommen jetzt 10 Jahre später an die Dialyse, wie vor 20, 30 Jahren, wie ich begonnen habe, im Rahmen meiner Ausbildung. Das heißt, es gibt einen Fortschritt der Medizin, jetzt in meinem Bereich, und auf das muss man sich auch einstellen. Das heißt, es wird auch so sein, dass zwar vielleicht die Leute später an die Dialyse kommen, aber sie werden auch älter. Und damit, wenn die Bevölkerung, nämlich die Babybuber-Generation, die ja einen signifikanten Anteil an der Gesamtbevölkerung hat, in dieses Alter kommt, dann wird das Problem dort zahlenmäßig auch aufschlagen, auch wenn wir erst 10 Jahre später an die Dialyse kommen.
Wenn Sie jetzt an die Patient Journey denken, Herr Professor, was hat sich verändert?
Wenn man jetzt von einer Patientenreise in unserem System redet, dann wissen wir, dass wir einen niedergelassenen Bereich haben, der früher wesentlich mehr abgedeckt hat als jetzt. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist viel spezialisierter geworden und es ist viel bürokratisierter geworden. Das heißt, Dinge, die man früher einfach gemacht hat, ohne Dokumentation, ohne Abrechnung, geht heute gar nicht mehr. Die Anspruchshaltung der Patienten hat sich in den letzten 30, 40 Jahren ebenfalls deutlich verändert. Jahrelang hat die Medizin behauptet, sie kann alles wieder gut machen. Also diese Autowerkstättenmentalität, Motorhaube auf, nimm das alte Teil heraus, gib ein neues Teil hinein und dann fahrt das Auto wieder. Und wir erleben in einer Gesellschaft, die wo es immer um jung und schön geht, und mittlerweile ist man auch jung und schön, wenn man alt ist, wenn man sich die Werbung anschaut, dass alle immer gesund sind und keiner sagt einem, dass das im Alter nicht mehr so ist. Jetzt ist es so, dass die Patient Journey in vielen Fällen damit beginnt, dass ich in die Notfallaufnahme gehe, in eine zentrale Einheit, weil die Tag und Nacht offen hat. Es wird von mir gefordert, dass ich meine 40-Stunden-Woche mache, dass beide Teile arbeiten und dann haben sie nur am Abend eigentlich noch Zeit, sich ein Leiden, das vielleicht seit Wochen besteht, anzuschauen. Zweiter Punkt, junge Menschen, die keinen Hausarzt haben und vielleicht in der Stadt Graz studieren, aber die Mama ist nicht da. Und dann, wo gehen sie hin? In die Notfallaufnahme, wenn sie Schnupfen haben. Und das sind Dinge, auf die unser Gesundheitssystem nicht vorbereitet gewesen ist und immer einen Tick zu spät oder gar nicht reagiert.
Wie hätte das System reagieren müssen, zum Beispiel um den aktuellen Ärztemangel rechtzeitig zu bekämpfen?
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo jeder sagt, es wird ein Ärztemangel kommen, also jeder, vor allem die Ärztekammer, mittlerweile auch die Politik. Da muss man sich anschauen, wie viele Ärzte hat es 1990 gegeben, wo es damals eine Medizinerschwemme gegeben hat, wo alle Taxi fahren haben müssen angeblich, damit sie überleben etc. Da waren 20.000 Ärzte, wir haben heute über 40.000 Ärzte. Wo sind die? Was machen die? Keiner sagt den Studierenden in der Medizin, wenn sie da rauskommen von dem Förderband, dass sie 50% ihrer Arbeit im Krankenhaus und wahrscheinlich auch in der Praxis, da kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich keine Praxis betreibe, nur Verwaltung und Dokumentation ist. Also das, wofür ich vielleicht Medizin studiert habe, das ist nicht mehr da. Weil die Juristen brauchen ja auch eine Beschäftigung. Das soll jetzt nichts gegen die Juristen sein. Das ist ein anglikanisches System, das ist so aufgebaut und das wird bei uns genauso immer mehr schlagend. Weil die meisten Schadensfälle, die dokumentiert werden oder Beschwerden sind aufgrund von Kommunikationsproblemen. Und das ist das Um und Auf in dieser Patient Journey, dass die Kommunikation fehlt. Und es ist auch wahnsinnig schwer für die Politik, das ist mir auch klar, die Leute zu erreichen und abzuholen. Und dann haben wir ein Bildungsproblem. Je schlechter gebildet, desto schlechter die Gesundheitssituation. Wir sind ein wissenschaftsfeindliches Land. Und warum sind wir ein wissenschaftsfeindliches Land, weiß ich nicht. Aber ein Teil ist sicher, dass die Ausbildung nicht so gut war, dass wir den Leuten helfen können, die im System herumirren von Doktor zu Doktor und die dadurch durch den Rost fallen und sich damit anderen Dingen zuwenden. Also Homöopathie oder Geistheilung oder was auch immer.
Ja, das war ja schon eine sehr, sehr weite Reise, die wir ja alle irgendwann auch als Patienten machen. Sie haben die großen Change Points im Gesundheitssystem benannt, natürlich die Demografie, darüber wird seit langem gesprochen, hat man schon vor 20 Jahren auf den Unis gehört, dass da was auf uns zukommt, oder die gewaltigen Fortschritte der Medizin, die Patienten bleiben auch immer länger in Behandlung aufgrund der Fortschritte, aber eben auch die Veränderungen am Arbeitsmarkt und letztendlich gesellschaftliche Veränderungen bis hin zu Bildung und politischem Diskurs und wie der geführt wird. Kommen wir ein bisschen zurück zu der Perspektive Ihrer Patientinnen und Patienten. Was wäre denn da eine greifbare Vision? Sozusagen der große gesellschaftliche Wandel ist schwierig, aber gibt es Pilotprojekte, gibt es Initiativen, gibt es Leuchttürme, wie es so schön heißt, die uns den Weg auf dieser Reise weisen können, um auch zu zeigen, naja, da gibt es schon Hoffnung, da könnte auch vieles wieder besser werden.
Ich glaube, was man erkannt hat, ist, und das ist der Trend im Moment, ist die Zentralisierung, die im Grunde für die Gesamtbevölkerung aus meiner Sicht etwas Besseres darstellt, weil du es hier besser kanalisieren kannst und weil du hier vor Ort mehr Expertise hast. Da hat ein Uniklinikum immer einen Vorteil und da bin ich wahrscheinlich natürlich einseitig gebrandet, aber das Wort abgestufte Versorgung ist was ganz was Wesentliches. Ja, und es wird immer vom Primär- zum Tertiärzentrum gehen. Und wenn man sich entscheidet, in einer Region für so und so viele Einwohner ein Krankenhaus aufrechtzuerhalten mit einem entsprechenden Umkreis, ja, dann kann man davon ausgehen, dass man gut versorgt ist, weil dort ein Internist oder ein Chirurg ist. Wenn da etwas Spezialisierteres ist, dass der ein Gefäßproblem hat oder ein Nierenproblem hat oder ein Lungenproblem hat, dann wird er ins nächsthöhere Zentrum weiter transferiert. Ja.
Zentralisierung und vor allem Zentrumsmedizin sind also ein Schlüssel zum Erfolg. Gibt es vielleicht ein konkretes Beispiel, wie das in kleinen Schritten und in der Praxis hier in der Steiermark funktioniert?
Beispiel muss ich in eigener Sache machen. Das ist, was man versucht haben, in der Steiermark aufzusetzen. Dieses Projekt heißt Nierepunkt schützen. Mhm. Das haben wir 2013 darüber zu reden begonnen. 2014 haben wir den ersten Versuch gestartet. Was heißt das? Das war vor dem Hintergrund, dass es relativ viele Dialysepatienten im Vergleich zu anderen Bundesländern in Österreich gibt. Man hat gemeint, dass es mit dem Lebensstil zu tun hat. Man hat gemeint, dass die Leute zu spät zum Arzt gehen, weil die Hauptursachen für ein Nierenversagen, für ein chronisches Nierenversagen ist hoher Blutdruck und Blutzucker. Das sind diese zwei Dinge. Wie kann man feststellen, dass jemand ein Problem in der Niere hat? Ich bestimme einerseits die Nierenfunktion und ich bestimme andererseits die Eiweißausscheidung im Harn, weil an der Grenze zwischen Blut- und Harnseite ist ein Sieb und wenn dieses Sieb undicht wird, ist es das erste Hinweis dafür, dass Sie eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, also eine Erkrankung ihrer Gefäße von Atherosklerose bis Arteriosklerose und so weiter, hoher Blutdruck, Diabetes. Okay, das heißt, es ist relativ einfach zu sagen, ich screene die Leute ab einem gewissen Alter. Dann schaut man sich die Leitlinien an. National gibt es nichts. International gibt es den Hinweis, dass man ab 40, 45, so machen es die Engländer, Risikogruppen screent. Und so haben wir mal angefangen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ist nicht angenommen worden im praktischen Bereich. Wir wollten das auch irgendwie dokumentieren, ist nicht angenommen worden. Und der Höhepunkt war, dass, um diese Eiweißausscheidung zu messen, braucht es ein Labor. Es gibt in der Steiermark drei Labore, die das machen. Refundiert wird es nicht. So, das einzige Bundesland in Österreich. Gut, ich war schon knapp dran, auch den Hut drauf zu haben und gesagt, habt ihr mir gern, ja, das wird mit euch nichts, weil da war die Gebietskrankenkasse damals noch. Ohne die wäre das gar nicht gegangen, weil es hat eine x-te Gesundheitsreform gegeben, die war, glaube ich, unterm Feinmann und da hat man Zielsteuerungskommissionen gemacht und unser Projekt war das erste in einer Landeszielsteuerungskommission, das überhaupt bewilligt worden ist. Und da war eben die Kasse, es war die Ärztekammer noch an Bord und es war der Gesundheitsfonds, ist sozusagen das Gesundheitsministerium der Land Steiermark, die das auch sehr gefördert haben, aber irgendwie bei den Ärzten sind wir nicht angekommen, weil das ist, kann man kein Geld damit verdienen, ich weiß es nicht, das ist lästig. Gesundheitsfonds immer argumentiert, das müssen ja die Ärzte machen, weil sie haben das gelernt und da braucht man nicht extra bezahlen und so weiter und so fort. Die Ärztekammer hat gesagt, na ja, wenn wir das unterstützen sollen, dann müssen wir schon mit den Labormedizinern einen Vertrag machen und so weiter. Und das ist die, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Mittlerweile haben alle anderen Bundesländern refundiert das und es ist überhaupt kein Problem, eine Eiweißausscheidung zu machen. Dann haben wir noch einmal einen Versuch gestartet und haben gesagt, okay, wir wollen das jetzt begleiten. Wir wollen von den praktischen Ärzten, kriegt jeder 15 Euro pro Patient. Für jeden ausgefüllten Fragebogen, wo er draufschreibt, wie alt der Patient ist, welche Begleiterkrankung er hat und welche Medikamente er hat. Ist nicht viel, aber haben wir gedacht, zumindest ein Anreiz im Vorarlberg, die haben es um 10 Euro gemacht. Ja. Jetzt haben wir es geschafft, über 700 Patienten, über einen Zeitraum, wo wir gedacht haben, das kriegen wir in einem Jahr locker hin, über 3 Jahre zu bekommen. Ja, und jetzt werden wir versuchen, das gemeinsam mit dem Institut für Allgemeinmedizin und der medizinischen Statistik an der Med-Uni Graz auch auszuwerten. In der Zwischenzeit haben die Kardiologen ihre Guidelines, die europäischen Kardiologen, DSC Guidelines 2021 publiziert und da steht drinnen, jeder Mann ab 40 und jede Frau ab 50 oder nach der Menopause muss einmal gescreent werden auf die Nierenfunktion und auf die Eiweißausscheidung. Wenn wir das schon 2013 gemacht hätten und wir das auch entsprechend begleitet hätten und die auch alle mitgemacht hätten und mit Unterstützung auch in diese Richtung gehabt hätten, in alle Richtungen, international wären wir da ganz weit vorn gewesen. Weil in den letzten 3 Jahren fangen alle an, darüber zu reden, dass wir Prävention machen müssen. Wir müssen die Leute detektieren, damit wir mit der Therapie anfangen können. Weil nämlich jetzt neue Medikamente auf den Markt gekommen sind, die einen Überlebensvorteil bringen, von dem man sich vor 10 Jahren gar nicht zu träumen gewagt hat. Und unser System ist nicht langsam, sondern das ist schneckig. Ja? Und das treibt einen an den Rand des Wahnsinns. Okay? Also man hat jetzt in diesem Projekt das erste Mal das Gefühl, es geht ein bisschen was, ja, aber wir merken wieder, die anderen haben uns schon wieder überholt, weil. Ja. Mhm. Aber was mich stolz macht bei dem System ist, dass das jetzt die Kardiologen früher erkannt haben als die Nephrologen. Ja.
Also ein kleiner Schritt in die richtige Richtung mit sehr viel Mühe, weil es immer wieder so schwierig ist, die Leute an einen Tisch zusammenzuholen. Und das ist ja genau das, was wir als Austrian Health Forum auch probieren. Physisch gelingt es uns in Schladming, aber in der Diskussion ist es natürlich ein langer, langer Weg. Lassen Sie uns noch auf die Patientenperspektive zurückkommen. Eine Patientengruppe, die uns besonders auch in diesem Podcast schon begleitet hat, sind die der seltenen Erkrankungen. Wir haben am 28. Februar eine Veranstaltung mit Ihnen gemacht. Da gibt es auch etliche aus der Nephrologie und da würde ich Sie gerne noch als Wissenschaftler und Nephrologe befragen. Was ist da die Situation? Berichtet wird immer wieder, dass es relativ lange dauert, aus Patientenperspektive natürlich, um überhaupt zur richtigen Diagnose zu kommen und dann noch länger, um in die richtigen Studien zu kommen oder zu Medikamenten, die erfolgsversprechend sind. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Ich meine, da hat sich in den letzten Jahren, denke ich, in meinem Gebiet sehr viel getan. Trotzdem ist und bleibt das Problem der Patientenpfad, dass ich Leute rechtzeitig vor die richtige Türe bekomme und er die Türe aufmacht und ins System an der richtigen Stelle einsteigen kann. Vor 15 Jahren haben wir darüber nachgedacht, man muss jeden Menschen auf eine Nierenerkrankung screenen, auch auf seltene Nierenerkrankungen. Das geht sich am Ende des Tages nicht aus. Da würden viele Leute unnötig mit invasiven Methoden abgeklärt werden, die das gar nicht haben. Aber was man schon sieht, dass es dann eine Community gibt, wenn dort Werbung für seltene Erkrankungen gemacht werden, dass man sieht in der Medizin, dass die solche Patienten versorgen, dann werden die Zuweisungen mehr. Wenn das Zentrum besonders gut ist, dann kommen diese Zuweisungen nicht nur aus dem Bundesland, sondern woanders. Was natürlich den Krankenhausträgern dann nicht so freut. Ja. Aber für die Patienten ist es wichtig, dass sie wissen, wo für ihre seltene Erkrankung ein Hauptzentrum ist. Und da, glaube ich, nehmen sie auch dann 100 Kilometer gerne auf sich. Gerade bei den Nierenerkrankungen gibt es die IgA-Nephritis, es gibt die membranöse Glomerulonephritis. Das sind alles sehr komplizierte Ausdrücke. Man kann sich nichts darunter vorstellen. Es ist eine Entzündung der Nieren, die durch immunologische Prozesse stattfindet. Das heißt, irgendetwas im Körper, an der Niere wird als fremd erkannt und der Körper reagiert dagegen. Und da hat sich in den verschiedenen Bereichen sehr viel getan. Gerade bei der IgA-Nephritis ist deutlich überreagiert worden früher in der Therapie. Und man ist eigentlich draufgekommen, dass offensichtlich auch weniger mehr sein kann. Aber diese Erkrankung ist so vielschichtig, dass der Weg immer noch ein weiter ist, aber wir haben Therapien in der Hand, wo man den Patienten weniger Nebenwirkungen aussetzt. Da hat sich in den letzten Jahren noch viel getan und dann gibt es zusätzlich Medikamente, die andere Signalwege, sagen wir. Also das heißt, da gibt es einen Punkt, wo eine Zelle etwas detektiert und dann gibt es einen Funken in der Zelle und die macht dann etwas. Ja? Und dass man diese Signalwege, da gibt es verschiedene Wege, besser kontrollieren kann und genauer kontrollieren kann und spezifischer kontrollieren kann. Und Step für Step wird diese Therapie auch für diese seltenen Erkrankungen auch verbessert. Nachteil ist, dass in unserem bürokratisierten System aufgrund der schlechten Erfahrung, die früher war, dass man früher Therapien gemacht haben, die nicht zugelassen waren, die die Kasse trotzdem gezahlt hat und die nichts gebracht haben, sehr genau kontrolliert wird, weil es insbesondere teure Medikamente sind, ja. Was einen unheimlichen bürokratischen Aufwand oft bedarf. Ja. Und das ist, glaube ich, sowohl auf der Seite der Kassen das schwierig einzuschätzen. Und die sind, glaube ich, in früheren Jahren immer hinters Licht geführt worden, sodass sie schon sagen, sie wollen keine Experten haben, weil die Experten wollen nur irgendwelche Medikamente verschreiben, die teuer sind. Ja. Ich glaube, das hat sich heute geändert, dass die Experten viel kritischer geworden sind. Und beide Seiten, Kosten, Effizienz, glaube ich, sehr gut auseinanderhalten können. Also so gesehen sollte man vielleicht auch in Zukunft wieder mehr auf Experten hören, aber aus den Zentren. Das ist wie in der Chirurgie, wo ich sage, ich brauche eine bestimmte Fallzahl, um das Procedure, die Operation gut zu können. Das brauche ich in der inneren Medizin auch. Ich brauche eine gewisse Fallzahl und bei seltenen Erkrankungen gehört das in ein tertiäres Zentrum zum Wohle des Patienten. Das Arbeiten in einer Universitätsklinik ist an und für sich ein schönes Arbeiten, Nur man muss vorher wissen, ob man dorthin gehen mag als Arzt und als Mensch, weil dein Bereich ein schmaler Bereich ist. Du bist nicht so breit aufgestellt wie draußen, aber du bist viel höher spezialisiert. Das heißt nicht, dass du deswegen ein besserer Arzt bist, ja, sondern in deinem Bereich, in deinem schmalen Bereich bist du ein besserer Arzt. Aber so jemand ist vielleicht draußen in der Prärie völlig ungeeignet als Arzt. Und das muss man auch hinterfragen, wenn man solche Systeme sagt, es gibt ein Primär-, Sekundär-, Tertiärzentrum in der Einschätzung dieser drei verschiedenen Spezialisierungsgrade. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Aber gerade diese Rare Diseases gehören sicherlich in ein Tertiärzentrum. Und das muss auch zwischen Kasse und zwischen Haus, also Krankenhausträger, muss das entsprechend abgestimmt sein. Es kann nicht sein, dass der Arzt mit der Kasse dealen muss, ob jetzt das Medikament, das man ambulant geben kann, auch wirklich ambulant geben kann, und aus Kostengründen muss es im Spital gemacht werden. Das ist nicht in Ordnung. Und das ist diese Zwei-Töpfe-Medizin. Das ist so ein klassisches Beispiel.
Ja, vielen Dank, Herr Professor. Sie haben uns ein buntes und umfassendes Bild gezeigt über internationale und nationale Beispiele, über Steuerung und Fehlsteuerung, über Best Practice, die gelingt und die trotz aller Schwierigkeiten Schritt für Schritt sich auch entwickelt, über die Situation gerade für seltene Erkrankungen. Zum Abschluss die berühmte Wunderfrage, sei es der Geist aus der Flasche, das Christkind oder sonst jemandem, dem Sie zutrauen, Dinge möglich zu machen, die sonst keiner möglich machen könnte. Was würden Sie dem österreichischen Gesundheitssystem wünschen? Eine Eigenschaft, eine Sache, ein Ereignis, das die Arbeit und das Leben leichter machen könnte?
Ein Ereignis. Ich glaube, als Ereignis braucht es einen Crash, dass alle aufwachen. Und der beginnt. Der Crash kommt. Zweites, eine Professionalisierung. Drittens eine Ehrlichkeit, viertens eine Wertschätzung gegenüber den im Gesundheitssystem arbeitenden Menschen. Das kann aber keine Einbahnstraße sein, sondern muss natürlich dann auch die Wertschätzung in den Patienten hinausgehen. Ja. Eine Professionalisierung in der Ausbildung, und ich traue mir das Wort Zentralisierung hier in diesem Zusammenhang nicht zu sagen. Aber es kann nicht sein, dass in 9 verschiedenen Bundesländern, weil das ist ja meistens ein Moloch, ja, aber es kann nicht sein, dass in 9 verschiedenen Bundesländern die Refundierung eine andere ist, die Verschreibung eine andere ist, was ich verschreiben kann, und auch die Medizin mittlerweile auch eine andere ist. Es braucht eine zentrale Prüfung für alle Studierenden, egal ob die Privatuni oder eine öffentliche Uni sind, damit wir ein gleiches Ausbildungssystem haben. Wir haben die Facharztprüfung. Das ist ein Riesenfortschritt in der Kompetenz der Leute. Wir brauchen aber ein regelmäßiges Update der Prüfung. Das heißt eine Rezertifizierung alle 5 Jahre in deinem Bereich. Das muss aber auch honoriert werden, weil dieser extra Aufwand, das heißt berufsbegleitend, über diese Dinge zerbricht man sich nicht den Kopf. Und das heißt, dass es kostet alles zu viel Geld. Wir haben so viel Geld in dem System schon verbrannt, sinnlos. Und bin nicht überzeugt, dass man den kommenden Medizinermangel mit mehr Ausbildungsplätzen kompensieren kann. Es muss nur die entsprechenden Anreize geben und es muss diese klaren Pfade geben, wie meine Berufsausbildung sein wird. Und wenn am Ende des Studiums, so wie bei den Technikern, die Krankenhausdirektoren schon dastehen und sagen, ich würde sie gerne zu mir holen, ich hätte gerne ein Interview, dann glaube ich, wären wir am richtigen Weg.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es gibt genug gute Geister, um all diese Wünsche aufzunehmen. Wir als Austrian Health Forum tun das jedenfalls. Wir tagen im Mai in Schladming zum Thema Reform oder Revolution, und damit greifen wir genau diese Wahrnehmung auf. Vielen Dank für...
Soll ich jetzt für die Revolution sprechen?
Ein Stück weit haben Sie das ja gerade.
Reform wird nicht helfen. Es wird eine Revolution bedürfen.
Das wird der Crash, den Sie gewünscht oder prognostiziert haben, ja. Und in vielen kleinen Bereichen zeichnet er sich ja schon ab.
Aber es braucht etwas zum Wachrütteln, zum Aufwachen und nicht zur Tagesordnung überzugehen. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine Revolution in diesem Bereich.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Ich sage danke.